Caro hat es schon angetönt, wir wollen heute weiterfahren mit der Geistesgabe und uns dort anschauen, was uns vom Heiligen Geist geschenkt worden ist. Was er uns anvertraut hat, was wir dürfen brauchen, was wir einander weiterhelfen können, auch in der Gemeinde. Weil dazu sind die Geistesgaben gedacht. Dazu sind sie eingesetzt worden. Dazu sind sie einzelnen Menschen von uns geschenkt worden. Und ich möchte uns den Abschnitt einfach vom letzten Mal nochmal vorlesen aus 1. Korinther 12, wo einfach eine von diesen Listen ist, wo Geistesgaben aufgezählt werden. Es gibt noch mehr Geistesgaben. Wenn man so in der Neuen Testament so ein bisschen zusammenzählt, kommt man auf über 20 insgesamt. Wir werden uns einfach mal jetzt auf die 9, die hier im 1. Korinther 12 genannt werden, beschränken. Wir haben das letzte Mal 3 miteinander angeschaut. Wir werden heute 3 miteinander anschauen und wir werden in einer Woche nochmal die nächsten 3 anschauen miteinander. Also der Text aus 1. Korinther 12, 4 bis 11. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Wir werden heute also 3 verschiedene Gaben, die man eben so unter dem Begriff Sprachengaben könnte zusammenfassen, anschauen. Das sind zum einen die prophetische Rede, PowerPoint stimmt offensichtlich nicht ganz mit der Reihenfolge, die ich hier habe. Die prophetische Rede, die Glossolalie, und ich nenne das jetzt bewusst so, ich habe mir lange überlegt, wie soll ich jetzt das nennen, wie soll ich reden, soll ich Zungenrede oder Sprachenrede oder Glossolalie oder was auch immer brauchen. Und ich habe mich bewusst jetzt für das entschieden, weil Glossa im Griechischen meint einfach beides. Also wenn ich sage, ich strecke dir Zungen raus, dann heisst das auf Griechisch, ich strecke dir meine Glossa raus. Aber wenn ich sage, ja, ich rede nicht nur Deutsch, sondern ich kann auch noch andere Sprachen reden, dann rede ich eben auch noch andere Glossas, also andere Zungen. Also das ist vielleicht so ein bisschen, im Indianischen sagt man ja, der redet mit einer gespaltenen Zunge, ist glaube ich so ihr Ausdruck gewesen. Von den nordamerikanischen Indianern, das hat vielleicht so etwas, oder? Also die Zunge, die irgendwie so wie zwei Teile hat, also so, er meint nicht ganz richtig. Es ist einfach so eine Doppeldeutigkeit in diesem Wort Glossa drin und darum nenne ich es jetzt einfach Glossolalie. Also ich bin nicht der Einzige, der das macht, aber ich habe mich entschieden, jetzt einfach heute Morgen im Gottesdienst so davon zu reden. Und dann gibt es die Auslegung von der Glossolalie als dritte von diesen Gaben. Und so der Zusammenhang vom 1. Korintherbrief, der macht ziemlich deutlich, dass bei den Korinther vor allem die Glossolalie, das war so das gewesen, die Gabe, die man haben wollte, die Gabe, wo man stolz war darauf, wenn man die hatte und wenn man die so richtig anwenden im Gottesdienst. Und wenn man, oder einfach in den Zusammenkünften, die sie hatten, wenn man das hatte, dann war man jemand gewesen. Und darum widmet der Paulus dann im 1. Korinther 14 noch ein ganzes Kapitel eigentlich dieser Gabe, respektive er vergleicht sie dann mit der prophetischen Rede. Und darum werden wir dann auch später noch in der Predigt uns das Kapitel mal noch ein bisschen anschauen und schauen, was der Paulus denn dort dazu sagt. Wir haben ja heute, wir leben heute in einer Zeit, wo es Christen gibt, wo das Thema Glossolalie eben auch so stark überbewerten oder dem ein Gewicht geben, wo ich denke, nicht unbedingt im Sinn ist von Paulus, aber auch nicht im Sinn ist von Jesus, wo uns mit dem Heiligen Geist eben so ein Geschenk gemacht hat mit diesen Gaben. Im pfingstlichen Kreis, im charismatischen Kreis ist Glossolalie so das Zeichen, wenn du im Geist tauft bist, dann redest du nachher in Zungen oder in anderen Sprachen. Dann bist du fähig, eben Glossolalie zu haben. Und am Ursprung von dieser Lehre, und das möchte ich jetzt einfach kurz vorausschicken, dort stehen so drei Bibelstellen in der Apostelgeschichte, wo immer ein Zusammenhang besteht zwischen Empfang vom Heiligen Geist und zwischen Glossolalie. Die erste Stelle, das ist am Pfingsten, dort wo die Jünger den Heiligen Geist zum allerersten Mal überkommen. Dort fangen sie an, in Sprachen zu reden. Und zwar in Sprachen, die es gegeben hat. In allen Sprachen nämlich, die die Juden geredet haben, die zum Pfingstfest, das war ein jüdisches Fest, nach Jerusalem gekommen sind. Also alle Sprachen, die dort die Juden geredet haben, weil die sind aus allen Herren Ländern, aus dem ganzen Römischen Reich wahrscheinlich und noch weiter, sind sie hergekommen, aus Babylon und so, und haben in Jerusalem wollen Pfingsten feiern. Die haben vielleicht, haben sich etwas verstanden vom hebräischen Tempelgottesdienst, von den Gebeten, die dort sind geredet worden. Vielleicht haben sie aber das Hebräische auch nicht mehr so richtig können. Vielleicht haben sie noch ein bisschen Aramäisch können, immerhin. Vielleicht haben sie aber auch vor allem ihre einheimische Sprache und ein bisschen Griechisch können. Und die Jünger werden befähigt von dem Heiligen Geist, wo der Heilige Geist auf sie kommt, in all diesen Sprachen zu reden, die damals die Juden gerade in Jerusalem verstanden haben. Die zweite Stelle, wo das wieder passiert, wo der Empfang vom Heiligen Geist wiederum mit Glossolalie in Zusammenhang kommt, ist dort, wo der Petrus in Apostelgeschichte 10 zu Heiden geschickt wird. Es ist zwar nicht, sind nicht die allerersten Heiden, die sich bekehren, der Kämmerer hier von Äthiopien, wo der Philippus ihm auf dem Weg begegnet ist, das wird wohl auch ein Heid gewesen sein. Aber dort wird der Petrus, das ist noch nicht normal, und der Cornelius, wo der Petrus zu ihm geschickt wird, ist ein römischer Hauptmann, der in Israel selber lebt. Und der wird irgendwann, früher oder später, zu der Gemeinde dazugehören oder wollen dazugehören. Und darum braucht der Petrus mal erstens ganz eine spezielle Beauftragung, überhaupt dort anzugehen und das überhaupt zu sagen, ja, ist gut, ich komme, wo er eingeladen wird von dem Cornelius. Und dann braucht der Petrus ein spezielles Argument, um vor der Gemeinde und vor all seinen Mitgeschwistern, die Mitchristen, irgendwie können sagen, hey, warum soll jetzt der Heid plötzlich auch Teil von unserer Gemeinde werden? Und darum passiert es, dass dort im Zusammenhang mit dem Cornelius wieder davon geredet wird, wo der Petrus hier geredet und predigt hat, ist der Heilige Geist auf den Cornelius und auf sein ganzes Haus runtergekommen. Also auf all die, die zu seiner Familie dort dazugehört haben, ist der Heilige Geist gekommen und sie haben angefangen, in Zungen, in Sprachen zu reden. Und dann gibt es noch eine dritte Geschichte. Die ist nicht ganz so eindeutig, oder? Aber es ist eine Episode, wo der Paulus, in Apostelgeschichte 19 lesen wir das, wo der Paulus in Ephesus ist und er trifft ein paar Männer, die werden als Jünger bezeichnet. Allerdings fehlt uns, von wem sind sie denn Jünger gewesen? Also wir wissen es nicht, sie sind einfach Jünger gewesen. Und wir erfahren dann weiter, was der Paulus fragt, ja, die sind Jünger, wissen die denn etwas vom Heiligen Geist? Sagen sie, Heiliger Geist, wir wissen gar nichts, wir haben noch nie etwas von dem gehört. Wir sind auf die Taufe von Johannes am Täufer getauft worden. Und dann sagt der Paulus, ja, da haben wir etwas Wichtiges verpasst, die wissen nicht, wer der Heilige Geist ist und die haben offensichtlich auch noch nicht wirklich etwas von Jesus gehört. Und er erklärt ihnen das nachher alles, wie der Johannes der Täufer eben auf Jesus hingedeutet hat, über ihn angekündigt hat und gesagt hat, Jesus ist der, der nach mir wird kommen, der viel wichtiger ist, als ich es bin. Und sie sagen, jawohl, das verstehen wir. Wir wollen uns jetzt taufen auf den Namen von Jesus. Also nicht die Taufe von Johannes vom Täufer, sondern jetzt die Taufe von Jesus, im Namen Jesu, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wo sie getauft werden, empfangen sie den Heiligen Geist und auch sie werden eben mit dieser Geistesgabe ausgestattet, in Zungen, in Sprachen zu reden. Das sind also die drei Ereignisse, die gebraucht werden, um so eine Geistestaufe, eine spezielle mit Glossolalie in Verbindung zu bringen. Wir können ja eben Taufe, ist in zwei von diesen drei Fällen ist das auch unmittelbar im Zusammenhang. Also Cornelius und sein Haus werden nachher auch noch gerade getauft, also mit Wasser getauft, so wie wir das auch tun und wie wir auch beauftragt sind von Jesus. Das sind die Abschnitte in der Apostelgeschichte. In allen anderen Fällen in der Apostelgeschichte, und es sind ja noch viel mehr Leute zum Glauben gekommen, in Jerusalem allein ein paar Tausend in den ersten paar Wochen von der jungen Gemeinde, und es sind ganz viele weitere Gemeinden gegründet worden, und überall dort lesen wir nichts davon, dass irgendwie der Empfang vom Heiligen Geist mit Glossolalie im Zusammenhang steht. Insgesamt können wir sagen, am Pfingsten ist deutlich geworden, dass Jesus die Trennung, die er unter den Menschen gemacht hat, indem er nämlich eine Spruchverwirrung geschickt hat, wie nach dem Turmbau zu Babel, dass das jetzt wieder aufgehoben worden ist, dass eben alle Juden, egal welche Sprache, dass sie geredet haben, die Jünger haben können verstehen. Beim Cornelius sind zum ersten Mal Heiden dazugekommen, und dort ist es wichtig gewesen, deutlich zu machen, die sind genau gleich, die empfehlen auch den Heiligen Geist und die reden jetzt auch in Zungen, in Sprachen, so wie das die Juden auch tun, wo dort, also zumindest die Apostel, die das hier haben, ganz am Anfang, am Pfingsten. Eben bei der dritten Geschichte, ich könnte mir vorstellen, dass es ist, zum Betonen, dass es eben ein Unterschied ist zwischen Johannes dem Täufer und zwischen Jesus, also dass dort so eine unterschiedliche Taufe hat sollen eingeführt werden und dass dort auch nochmal gezeigt soll werden, was denn die Taufe von Jesus alles für Folgen nach sich kann ziehen. Ich möchte nicht ausschließen, dass in der Apostelgeschichte auch noch in anderen Fällen Taufe, der Empfang vom Heiligen Geist und Glossolalie irgendwie zusammengehört haben. Also, dass das auch noch mehr passiert ist. Wir lesen es einfach nicht. Aber wir können jetzt nicht sagen, ja, weil es nicht aufgeschrieben ist, darum ist es sicher nicht so gewesen. Das wär wohl nicht richtig. Und trotzdem ist es wahrscheinlich nicht so, dass wir können sagen, jeder Mensch, der Christ wird, der den Heiligen Geist empfiehlt, der bekommt einfach die Gabe von der Glossolalie. Jesus selber verheißt uns seinen Geist. Wenn wir darum bitten, dann schenkt uns der Vater noch so gern den Heiligen Geist. Er redet aber nicht, dass wir dann anfangen, in anderen Sprachen und in anderen Zungen reden. Er fordert uns Menschen auf, uns im Namen vom Vater und vom Sohn und vom Heiligen Geist zu taufen. Aber er bringt auch das nicht irgendwie in einen weiteren Zusammenhang, sondern er sagt, ich schicke euch den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird euch dann in alles leiten. Und dann sind eben hier die Ausführungen von Paulus in 1. Korinther 12. Und die machen nochmal deutlich, und da wiederhole ich jetzt das vom letzten Mal nochmal, und jetzt kommt eben die Folie. Ah, da wären sie ja. Die drei hier oben. Okay. Nein, jetzt müssen wir aber nochmal schnell zurück. Genau. Ich wiederhole nochmal schnell vom letzten Mal. Die Gaben sind durch Gottes Geist gewirkt. Also es ist der gleiche Geist, der all die Gaben wirkt. Sie haben alle den gleichen Ursprung. Sie sind alle ein Geschenk von Gott und sie werden nicht irgendwie für besondere Leistungen. Es ist nicht eine besondere Anerkennung von Gott, wenn er dir eine geistliche Gabe gibt. Gemäss allen Beschreibungen von der geistlichen Gabe in den Briefen vom Neuen Testament sind die Gaben aufgeteilt. Also es ist nicht so, dass einer alles hat, und es ist auch nicht so, dass eine Gabe an jeden von uns gegeben wird. Also, oder dass, ja, dass ein Gob allen Christen zur Verfügung steht, sondern der Heilige Geist teilt aus, so wie er möchte, so wie er es tut. Ein Mensch kann mehrere Goben besitzen, aber nicht jeder Mensch hat zum Beispiel jetzt die Gabe von der Glossolalie, das sagt der Paulus in 1. Korinther 12, 30 sogar ausdrücklich. Er sagt aber auch, es sind nicht alle die Gabe von der prophetischen Rede, es sind nicht alle die Gabe von der Heiligen und so weiter. Und ganz wichtig, der Grund, warum das Gläubige, warum das Christen mit dieser Gabe vom Heiligen Geist ausgerüstet werden, ist, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Damit die Gemeinde erbaut wird. Die Gemeinde soll gestärkt werden und die Geistesgaben sollen dazu beitragen, dass wir fähig sind, in dieser Welt ein Licht zu sein, dass wir in dieser Welt ein Salz sein können, dass wir in dieser Welt den Auftrag wahrnehmen können, ein Zeugnis für Jesus zu sein. Das ist der Auftrag von diesen Gaben, oder das ist mit diesen Gaben mit verbunden. Jetzt ist es natürlich so, und das sehe ich auch, die Gabe von der Glossolalie ist für mich tatsächlich eine Gabe, die sich so ein bisschen von den anderen Gaben unterscheidet. Bei dieser Gabe gibt es nur ein Entweder-Oder. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, im Zusammenhang mit der Gob vom ein Wort von der Weisheit oder ein Wort von der Erkenntnis. Das kann sein, dass du das mal in einer bestimmten Situation hast. Wir sollen alle nach Weisheit streben, wir sollen alle nach Erkenntnis streben und Gott möchte sie uns schenken. Und so kann es auch sein, dass du mal dazu berufen bist, ein Wort von der Weisheit weiterzugeben. Oder eben ein Wort von der Erkenntnis. Oder, dass Gott dich mal beauftragt, und da sind wir jetzt vielleicht eben auch schon ein bisschen in der prophetischen Rede drin, dass du von Gott den Eindruck bekommst, für irgendjemanden Gott zu beten. Zu irgendjemandem Mann zu gehen und zu sagen, hey, Gott hat mir den Auftrag gegeben, ich soll für dein Knie beten, ist etwas damit? Und wir sollen das prüfen, da kommen wir dann später noch drauf, oder das habe ich letzten Sonntag auch schon gesagt. Aber es kann sein, dass Gott dir so etwas gibt, auch wenn du jetzt nicht sagst, ja, ich habe jetzt die Gabe, und das passiert mir ständig, dass mir der Heilige Geist irgendwie eingibt, ich soll jetzt für jemanden beten, oder ich soll jemandem ein Bibelwort oder sonst irgendwie eine Ermutigung weitergeben, oder vielleicht auch mal eine Warnung oder eine Mahnung weitergeben, die ich zum Teil nicht einmal weiss, dass die Person irgendein Problem mit etwas hat oder vielleicht gerade in Not ist und wirklich ein Wort vom Zuspruch jetzt gerade braucht. Das kann alles sein, dass der Heilige Geist das macht. Und das ist nicht abhängig davon, ob ich jetzt die Gabe habe oder nicht, sondern da möchte der Heilige Geist uns dazu brauchen, dass wir einander können dienen und einander können aufbauen. Und bei der Glossolalie ist es aber so, irgendwie, ich habe noch niemanden erlebt, der das einfach so einmal gehabt hat in seinem Leben oder vielleicht zweimal oder so im Abstand von 15 Jahren, sondern entweder du hast die Gabe oder du hast sie nicht. Und ich kann euch jetzt nicht aus eigener Erfahrung erzählen, weil ich habe die Gabe nicht. Und darum würde ich jetzt eben zum 1. Korinther 14 kommen und eben mal einfach bei einem reinhören, der die Gabe hatte, der sagt, er betet mehr in Zungen als alle anderen. Und das war der Paulus gewesen. Und wir werden jetzt einfach mal hören, wie näher die beiden Sachen, die prophetische Rede und die Glossolalie miteinander vergleicht. Er schreibt dort, und ich lese uns das einfach mal vor und werde ab und zu einen Kommentar dazu abgeben. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Also er bezieht sich auf 1. Korinther 13, das hohe Lied von der Liebe, ohne die Liebe ist alles nichts. Das soll also euer Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Bemüht euch aber auch um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Der Paulus fordert uns hier auf, uns darum zu bemühen, dass wir diese Gabe überkommen. Also sollen wir einfach anfangen üben? Vielleicht. Kann sein. Wir sollen auf jeden Fall Gott bitten, dass er uns die Gabe schenkt. Es ist ja nicht so, dass wir uns die selber nehmen oder selber aneignen können, sondern wir sind darauf angewiesen, dass er sie uns schenkt. Und das soll unser Gebet sein. Himmlischer Vater, schenk uns die Gabe vom Heiligen Geist, damit wir einander dienen können. Nicht für mich. Nicht, damit ich nachher gross da stand, wenn ich jetzt da vorne anfange in die Zunge bete. Oder nicht, dass ich da vorne gross da stand, wenn ich jetzt Wort von der Weisheit weitergebe. Und so weiter. Wir sollen uns aber darum bemühen. Und darum ist es wichtig, dass wir eben über diese Sachen auch reden, auch wenn es eben vielleicht nicht alle von uns betrifft. Weiter sagt der Paulus, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er, durch Gottes Geist gewirkt, ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Wer prophetisch redet, dient der ganzen Gemeinde. Glossolalie ist in erster Linie auf Gott bezogen. Was das für ein Spruch ist, ob das so wie bei den Aposteln, die am Pfingsten in diesen Sprachen geredet haben, die in Jerusalem Juden sind da gewesen, die das verstanden haben, oder ob das Sprachen sind, die es auf dieser Welt gar nicht gibt, das ist eigentlich gar nicht wichtig, weil Gott versteht die Sprache sowieso, die wir reden. entscheidend für uns ist so quasi, wir haben nichts davon, wenn jemand in einer Sprache redet, wo wir nicht verstehen. Also es ist das Gleiche, wie wenn jetzt jemand würde, Chinesisch reden oder wenn der Hans Japanisch predigt hat, wo er da war. Das wäre einfach nicht gut gewesen, weil wir hätten keine Ahnung gehabt, was er jetzt da uns sagen will. Obwohl er sicher Sinn gemacht hat, obwohl es sicher biblisch und geistlich inspiriert wäre gewesen. Aber es hat uns nichts gebraucht. Wir wären am Schluss vom Gottesdienst rausgegangen und hätten uns vielleicht darüber geärgert, dass eine halbe Stunde vorne jemand geredet hat und wir haben nichts verstanden. Ich meine, wir sind letzten Sommer sind wir in der Ukraine gsi, wir sind dort, haben einen Gottesdienst besucht, die haben ukrainisch geredet. Und die Übersetzerin hat uns zumindest gesagt, um was es, beim Thema geht in der Predigt. Wir haben das ein oder andere Lied in Englisch oder auf Deutsch, kennt, was sie gesungen haben auf ukrainisch. Aber wir haben sonst nichts gehabt. Wir haben einfach gewusst, ja, es ist irgendwie, Gott, ist anwesend und so. Und für einen ist es okay gsi. Aber wenn das jeden Sonntag so wäre, dann wäre das ein Problem gewesen, oder? Für mich und für uns. Bei der Glossolalie wird auch nicht unser Verstand angesprochen. Wir sind ja in der Schweiz und in Europa sind wir sehr verstandgelenkte Menschen. Und bei der Glossolalie wird nicht unser Verstand angeredet, sondern es wird der Geist angeredet, sagt der Paulus ein bisschen später noch in diesem Abschnitt. Also wir erleben das Geistwirken und das stärkt unseren Glauben, sagt der Paulus. Es bringt uns im Glauben weiter, ist in dieser Übersetzung hier. Also wir werden dadurch gestärkt, wenn wir in Zungen oder in Sprachen beten. Aber die anderen Menschen haben nichts davon. Also es kommt immer darauf an, wo und wie, dass ich die Gabe dann brauche. Der Paulus fährt weiter und er sagt, ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden. Ihr alle. Ich wünschte, ihr alle könntet in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden. Denn wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen für die Gemeinde als der, der in einer von Gott eingegebenen Sprache redet. Es sei denn, dieser gibt das Gesagte anschließend mit verständlichen Worten wieder, dann ist auch sein Beitrag eine Hilfe für die Gemeinde. Also prophetische Rede ist nicht besser, weil sie mehr erbaut. Durch Glossolalie kann ich selber sehr stark in meinem Glauben prägt und erbaut werden. Aber mit prophetischer Rede werden eben auch andere dadurch gestärkt. Und ich komme dann ganz am Schluss, werden wir noch so eine kurze Auflistung haben, was denn prophetische Rede und was Glossolalie alles ist oder eben auch nicht ist. Wenn das Gesagte, wenn Glossolalie ausgelegt wird, dann hilft es wieder. Weil dann verstehen ja all die anderen, die zuhören, wieder, was gesagt worden ist. Weiter schreibt der Paulus, stellt euch vor, Geschwister, ich würde bei meinem nächsten Besuch nur in Sprachen zu euch reden, die von Gott eingegeben sind. Was hättet ihr davon? Nützen wird euch mein Kommen erst dann etwas, wenn ich mit verständlichen Worten zu euch spreche. Zum Beispiel, indem ich eine Offenbarung, eine Erkenntnis, eine prophetische Botschaft oder eine Lehre weitergebe. Denkt zum Vergleich an ein Musikinstrument, eine Flöte etwa oder eine Harfe. Wenn die Töne, die damit hervorgebracht werden, sich nicht deutlich voneinander unterscheiden, wie soll man dann erkennen, was auf der Flöte oder der Harfe gespielt wird? Oder um ein anderes Beispiel zu nennen, wenn vor einer Schlacht die Trompete nicht ein klares Signal gibt, wer macht sich dann zum Kampf bereit? Genauso ist es nun, auch wenn ihr in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, statt verständliche Worte zu gebrauchen. Wie soll man da wissen, was ihr sagt? Eure Worte verhallen im Wind. Es gibt in der Welt eine Vielzahl verschiedener Sprachen und jede ist dazu da, dass Menschen sich verständigen können. Wenn ich allerdings die Sprache, in der jemand mit mir redet, nicht verstehe, bleibe ich für ihn ein Fremder und er bleibt es für mich. Also wir haben es hier wieder, es gibt viele verschiedene Sprachen und ob jetzt die Sprachen im Geist Sprachen sind, die auf dieser Welt existieren oder nicht, ist eigentlich egal, ob es noch zusätzliche Sprachen sind, weil Gott sie versteht. Was folgt daraus im Hinblick auf euch? Ich weiß, wie eifrig ihr euch um die Gaben bemüht. Also Korinther sind bemüht gewesen um die Gaben Paulus sagt, ich wünschte, ihr alle auch. Aber dabei muss es euer Ziel sein, vor allem die Gaben zu bekommen, die eine Hilfe für die ganze Gemeinde sind. Wer daher in einer von Gott eingegebenen Sprache reden kann, soll Gott um die Fähigkeit bitten, das Gesagte auch mit verständlichen Worten wiederzugeben. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Also auch hier nochmal eine Wiederholung, der Verstand ist nicht daran beteiligt, das ist eben der Geist. Und wir lernen auch, es kann auch der selber, der in Zungen und in Sprachen betet, die Auslegung bekommen. Also es muss nicht zwangsläufig eine andere Person sein, sondern es kann sein, dass eine und dieselbe Person das beides hat. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Also in Zungen singen, das habe ich immer so das Gefühl gehabt, das gibt's doch nicht und so, und das wird in charismatischen Kreisen gemacht. Und dann habe ich gedacht, ah, der Paulus sagt, also er singt auch so, er macht das auf beide Art und Weise. Ich nehme mal an, nicht im Gottesdienst, weil er ja auch nicht im Gottesdienst in Zungen redet und betet. Denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Gebet mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, also es ist gut, wenn wir so beten, aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Und wenn wir mit anderen Christen zusammen sind, dann sollen wir das tun, was einander nützt, also das tun, was hilfreich ist auch für die anderen, wo die anderen auch etwas davon haben, etwas von meinem Glauben mitbekommen, etwas von dem mitbekommen, was der Geist mir gibt, für mit anderen zu teilen. Ich bin Gott dankbar, dass ich in allen Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind. Und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Aber wenn die Gemeinde versammelt ist, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, also wir haben gehört, 5 Worte, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht. Also lieber nur 5 Worte und es nützt dafür etwas oder es ist hilfreich für die anderen, die zuhören. Wie gesagt, alle Gaben sollen nur gebraucht werden, wenn sie zur Erbauung der Gemeinde dienen. Er bezieht sich dann im Folgenden noch aufs Alte Testament und sagt, schon dort ist es vorausgesagt, dass Menschen in anderen Sprachen Gott werden anbeten, dass sie in anderen Sprachen zum Volk werden reden, aber die werden trotzdem nicht hören. Also es nützt nichts, auch wenn andere Sprachen hier gebraucht werden. Was wir hier daraus zusammenfassend so ein bisschen lernen können, ist die Gabe der prophetischen Rede. Die prophetische Rede ist eine von Gott eingegebene Offenbarung, die weitergegeben wird. Also es kann ja sein, dass ich wie einen prophetischen Eindruck habe, ein Bild, eine Vision, die einfach für mich ist. Das kann auch passieren. Dass es einfach für mich ist, dass es nicht dazu gedacht ist, dass ich das weitergebe. Oder dass ich es vielleicht nur mit jemand anderem teile, eben, dass ich irgendwie den Eindruck habe, ich sollte für eine bestimmte Person jetzt beten. Und zwar für etwas ganz Bestimmtes, vielleicht sogar noch. Und das mache ich dann einfach. Und das ist aber nicht dazu gedacht, dass ich jetzt da vorne stand und sage da vorne, jawohl, ich sollte heute mit dem Hampen, sollte ich heute beten für sein Knie, weil das ist kaputt. Das ist nicht für da vorne, sondern ich kann einfach zu ihm herangehen und genau. Nein, einfach so als Beispiel zum Zeigen. Das ist das eine. Wenn wir das weitergeben, wenn der Geist Gottes uns dazu aufführt, dann sollen wir die Sachen nachher auch prüfen. Das kommt ein bisschen später noch. Was prophetische Rede ist, sie ist verständlich. Also wenn jemand auffordert ist, das weiterzugeben, dann verstehen wir ihn. dann wissen wir, was er möchte sagen. Und dann ist das auch kontrolliert. Also es ist nicht so, wie der Heilige Geist kommt dann über ihn und so und dann gerät er in Verzückung, wie das beim Saul ist passiert oder so. Sondern Propheten, Jeremia, Jesaja und so, die haben vielleicht so eine Trance-Erfahrung gemacht, wo sie von Gott das Bild mitbekommen haben. Aber wo sie nachher vor ihren Landsleuten angestanden sind, sind sie nicht irgendwie in Verzückung und haben irgendwie wild zuckend irgendetwas weitergegeben, wo man dann nur so halb verstanden hat. Sondern sie sind angestanden und haben die Botschaft ganz klar und verständlich weitergeben. Und es war alles kontrolliert. Der Verstand hat sich wieder eingeschaltet beim Weitergeben der Botschaft. Sie soll erbauen, ermahnen, ermutigen und lehren. Also da sehen wir so das breite Spektrum, was prophetische Rede alles kann tun. Wir finden auch zwei verschiedene Arten von prophetischen Reden. Gerichtsprophetie und Heilsprophetie im Alten Testament in erster Linie. Also wir müssen auch von dem her denken. Denn sie redet in eine konkrete Situation hinein und sie kann auch Weissagungen für die Zukunft beinhalten. Also das ist möglich, aber das ist nicht nur dann prophetisch, wenn es etwas ist, was in 10 Jahren, in 15 Jahren oder zumindest übermorgen ist. Sondern schon nur, wenn es in der konkreten Situation hinein ist. Eben wenn es ist, ich soll heute Morgen für jemanden beten oder ich soll jemandem heute Morgen zusagen, du bist ein Kind von Gott. Dann ist das etwas, wo prophetisch ist, prophetische Rede, wo ich dazu aufgefordert bin. So viel mal zu der prophetischen Rede. Ah nein, sie soll geprüft werden, ist denn noch, das haben wir das letzte Mal schon gehabt, die Gabe von der Unterscheidung der Geister ist auch gerade nach der prophetischen Rede angeordnet im Text, diese Sachen sollen geprüft werden. Wir sollen also nicht einfach nur alles, was uns gesagt wird, und vielleicht ist das ja eben die Erfahrung gewesen, wo Garo am Anfang gesagt hat, wir sollen nicht einfach jedem Prophet glauben. Das sollen wir im Alten Testament, hätte man das auch schon nicht sollen tun. Und es wird sich, aber manchmal auch, können wir das auch nicht einfach so unterscheiden. Eben, wenn wir die Gabe nicht haben, dann machen wir vielleicht mal, was der Prophet gesagt hat und merken dann im Nachhinein, ja, es ist ein falscher Prophet gewesen. Also die Erfahrung gibt es im Alten Testament auch, wenn es darum geht, im Buch Deuteronomium, also 5. Mose, wird uns so ein Katalog genannt, wie man Rechte von falschen Propheten kann unterscheiden. Und eines der Kriterien ist, bei dem, wo ein falscher Prophet ist, trifft das nicht ein, was er gesagt hat. Also, vielleicht habe ich mich dann eben vorbereitet und grosse Vorräte im Keller und es trifft dann eben nicht ein, dann weiss ich aber nachher, es ist ein falscher Prophet gewesen und vorher habe ich das vielleicht wirklich nicht können unterscheiden. Also, wir müssen uns dort auch nicht irgendwie zu viel Gedanken nachher machen und sagen, oh nein, jetzt habe ich schon wieder so ein Zeichen gemacht und falsch gelöst. Genau. So viel zu der prophetischen Rede. Die Gabe von der Glossolalie. Glossolalie ist ein vom Geist Gottes eingegebenes Reden in einer anderen Sprache. Eben, sei das in einer Sprache, die wirklich existiert. Ich habe letztes Mal ein Beispiel gehört von jemandem in Kanada, der einfach wie vom Heiligen Geist gesagt bekommen, sie soll die Worte «Ti amo» aussprechen. Sie hat keine Ahnung, was das heisst. Es ist italienisch, heisst «Ich liebe dich». Und es hat eine Frau in diesem Raum gehabt, die war Italienerin gewesen. Und die hat die Zusage von Gott gebraucht, dass er sie liebt. Und sie hat das in ihrer Muttersprache bekommen. Die hat schon Englisch können, darum war sie dort in diesem Meeting gewesen. Aber die Frau hat einfach sollen «Ti amo» sagen. Und das immer wieder wiederholen. Bis die Frau das wirklich gecheckt hat. Ich bin geliebt von Gott. Das muss aber nicht sein, dass es eine Sprache ist, wo existiert auf dieser Welt. Oder zumindest, wo wir wissen, was das übersetzt könnte heissen oder so. Weil der Heilige Geist gibt ja auch dem Ausleger dann ein, was das heisst. Sie ist an Gott und nicht an Menschen gerichtet. Also wir beten Gott an damit und sie ist nicht dazu gedacht, zum Lehr weiterzugeben oder so, weil wir verstehen sie ja nicht. Obwohl der Verstand nicht an der Glossolalie beteiligt ist, heisst das nicht, dass irgendwie der Heilige Geist jetzt über uns kommt und wir können gar nicht mehr anders als einfach in Zungen beten oder in einer anderen Sprache reden. Sondern wir können das zulassen oder wir können es nicht zulassen. Es ist der Verstand, der immer noch Kontrolle hat. Wir müssen also nicht Angst haben davon, dass irgendetwas mit uns passiert, wo wir gar nicht mehr im Griff haben. Auch wenn das vielleicht manchmal gar nicht so schlecht ist, wenn es wirklich der Heilige Geist ist, der das wirkt in uns. Glossolalie kann nicht überprüft werden. Wir verstehen es ja nicht, aber auch nichts gesagt darüber, was jetzt mit der Auslegung ist. Es könnte ja dann immer noch sein, dass wenn etwas ausgelegt wird, müsste das ja vielleicht dann auch wieder überprüft werden. Wenn wir aber denken, dass es Gott ist, der angebetet wird während der Glossolalie, dann muss man auch nicht unbedingt viel prüfen, ob jetzt die Anbetung von Gott richtig ist oder falsch vielleicht. Aber dort wird einfach nichts gesagt darüber. Und dann wird noch gesagt, sie soll in der Gemeinde, also in der Gemeinde meine ich jetzt nicht nur im Gottesdienst, das kann in einem Hauskreis sein, oder einfach überall dort, wo andere Christen daran beteiligt sind, soll sie nur praktiziert werden, wenn die Auslegung, wenn Auslegung da ist. Weil nur so kann sie fruchtbar werden für Zuhörer. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, koreanisch beten, das haben wir damals gemacht, als ich noch ein jünger war, wo einfach jeder gleichzeitig betet. In so einem Zusammenhang, warum sollst du nicht in Zungen beten können? Weil es geht ja nicht darum, dass die anderen können am Schluss in dein Gebet einstimmen und sagen, jawohl, Amen, so soll es genau sein. Weil jeder betet ja einfach für sich eigentlich, man betet einfach gemeinsam und gleichzeitig. Aber wenn wir eine Gebetsgemeinschaft machen, wo wir einander zuhören, dann sollen wir in Zungen nur dann beten, wenn eben jemand da ist, der es auslegen kann, dass es für die anderen verständlich wird. Die Gabe von der Auslegung von der Glossolalie, da habe ich nur einen Punkt. Die Auslegung ist notwendig, damit Glossolalie im Gottesdienst oder in der Gemeinde, einfach im Zusammenhang mit anderen Christen, zur Erbauung kann dienen kann. Ohne die Auslegung kann sie nicht zur Erbauung dienen, sondern höchstens persönlich für dich. Aber das soll in der Gemeinde eben nicht der Fall sein, oder das soll zusammen sein mit anderen Christen nicht der Fall sein, dass wir so quasi uns selber erbauen auf Kosten der anderen, die dann einfach zuhören müssen und nichts davon haben. Auch wenn ich vielleicht eine ganz tolle Zeit mit Gott habe, weil ich gerade in Zungen oder in Sprachen rede. Ich habe schon gesagt, wir leben in einer sehr stark vom Verstand geprägten Welt. Und der Paulus sagt überhaupt nicht, der Verstand ist etwas Schlechtes, sondern, wie gesagt, er zeigt überall, wir sollen mit dem Verstand darüber nachdenken, wie wir die Sachen sollen anwenden sollen. Wie wir Glossolalie, wie wir prophetische Rede im Gottesdienst können einsetzen können, dass es erbaut. In der Praxis stellen sich mir natürlich auch noch ein paar Fragen. Ich weiss zum Beispiel nicht, wie merkt man, wenn ich jetzt die Gabe der Glossolalie hat, wie spüre ich denn, wenn der Heilige Geist mir jetzt sagt, ich soll jetzt etwas in anderer Sprache weitergeben, wie spüre ich denn, ist da jemand da, der das auslegen kann, wenn ich selber vielleicht nicht habe, wenn ich selber vielleicht eben keine Auslegung gerade habe. Also so in der Praxis, denke ich, ist das manchmal noch ein bisschen schwierig. Es ist manchmal auch ein bisschen schwierig abzuschätzen, ja, ist jetzt das etwas, was ich wirklich soll für alle teilen, oder ist es vielleicht eben etwas, was zwischen mir und Gott ist? Etwas, das ich mit einzelnen Menschen hier innen soll teilen, was mir Gott prophetisch eingegeben hat. Also in der Praxis haben wir hier noch ganz viele Fragen oder ganz viele Übungsfelder, wo wir einfach auch uns auf den Weg aber wollen machen, doch auch dort darüber nachzudenken, wie könnte das in unserem Gottesdienst auch noch dazu beitragen, in unserem Zusammensein miteinander dazu beitragen, dass Menschen, dass die Gaben, auch solche wie die Glossolalie, auch solche wie die prophetische Rede, können dienen, damit mit Gemeinde und jeder Einzelne von uns erbaut wird. Ich weiss, ich habe lange nicht alles können sagen heute Morgen, was es zu diesen beiden Gaben zu sagen gibt, aber ich mache jetzt hier mal Schluss und hoffe, dass wir bei diesem Thema dranbleiben und dort einzelne Schritte können weitermachen in Zukunft. Amen.